Nachdem jetzt Josua zum Nachfolger bestimmt worden ist und eben auch mit Handauflegung vor dem Volk bestätigt, dass er derjenige ist, der jetzt hier die das Führungsamt übernimmt, kommt nochmal etwas von Gott an Mose, was er weitergeben soll. Gesetze über die regelmäßigen Opfer des Jahres, das sind die 28 und 29, die Kapitel. Und da wird von Gott nochmal Wert drauf gelegt und angeordnet, denkt bitte dran, eure Opfer zur rechten Zeit zu bringen. Und das ist jetzt ein bisschen eigenartige Formulierung. Denn im dritten Buch Mose haben wir gelesen, dass die Opfer freiwillig sind, wer ein Opfer bringen will. Und hier die Aufforderung, Opfer zu bringen. Was Gott damit sagt, ist nicht, ich will die Opfer unbedingt haben. Sondern was Gott sagt, ist, schau auf den Rhythmus. Schau auf den Zeitenrhythmus, auf den Lebensrhythmus. Denn das, was mit diesen Opfern hier jetzt gesagt wird, ist, ihr wart jetzt in der Wüste unterwegs und die Wüste war euer Weg bis ins gelobte Land. Und jetzt im gelobten Land seid ihr aber immer noch unterwegs, nämlich mit mir. Auch wenn ihr nachher Häuser habt, in denen ihr wohnt, ist euer Lebensweg noch nicht zu Ende. Und auf dem Lebensweg seid ihr mit mir unterwegs, Jahr für Jahr. Und für diesen Lebensweg als Erinnerung, als im Gedächtnis zu behalten, sich zu eigen zu machen, als immer wieder auch mit euch in Beziehung zu treten und dazu euch einzuladen, ja, und das ist der große Begriff, einladen dazu, gibt es eben diese Jahresfeste, gibt es einen Jahresfestkreis, die Regelung der Zeit in Israel, bei den Israeliten. Auf der einen Seite ist dieses Heilsgeschehen immer auch eine Sache, die irgendwo an einem Ort passiert ist. Der Durchzug durchs Meer. Am Sinai in den Bund genommen. Gegenüber von Jericho, in der Nähe von Jericho, über den Jordan gegangen. Das sind lokale Punkte, wo Heilsgeschichte passiert ist. In dieser Welt. Und neben dem Ort ist eben auch die Zeit etwas, die unser Leben bestimmt. Und mit dieser Zeit wird dann auch gesagt, die Heilsgeschichte ist eben auch in der Zeit. Es ist zu ganz bestimmten Zeitpunkten passiert, dass Gott sein Volk gerettet hat. Zu diesen Zeitpunkten, dass er sein Volk über den Jordan ins gelobte Land geführt hat. An einem bestimmten Zeitpunkt ist das passiert. Und so sind Ort und Zeit auch der Moment, dass Heilsgeschichte passiert, an einem Ort, zu einer Zeit, passiert Heilsgeschichte. Und das ist etwas, was Gott als Prinzip hat und die Menschen auch dorthin führt, dass sie den Ort, das Land, in dem sie wohnen und auch die Zeit begreifen, ihre Zeit begreifen, als der Moment, den Gott nutzt, um Heilsgeschichte Wirklichkeit werden zu lassen. Nachvollziehbar? Damit macht Gott klar, das Geistliche will sich in der Zeit an einem Ort verwirklichen. Es ist nicht einfach was Philosophisches, es ist nicht einfach etwas, ein gedankliches Konstrukt, sondern es möchte Wirklichkeit erfahrbar werden und man soll es mit seinen Sinnen erleben können, dass der lebendige Gott lebendig wirkt in unserer Zeit. Und er hat diese Zeit dann geordnet, weil der Lebensweg durch die Zeit eben zu sich hin, ja, dann der Weg ist, auch wenn man das gelobte Land erreicht hat, wenn man seinen Platz gefunden hat, den Gott einem zugedacht hat. Wenn man seine Berufung angenommen hat und die Berufung lebt, da wo man auf Sieg hin kämpft, auf Ernte hin sät und auf Wirksamkeit hin tut, das ist ja gelobtes Land, den Platz, den Ort, die Zeit, wo Gott einen hingestellt hat. Und der Lebensweg geht ja weiter. Und hier, das macht den Israeliten auch klar. Und deswegen, hey, euer Lebensweg geht weiter. Und deswegen habt im Bewusstsein, dass ich euch einlade zu den Festen. Denn Beziehung wird auch gefeiert in diesen Festen. Und dass euer Leben, dass es für euer Leben einen guten Rhythmus gibt. Und ein guter Rhythmus ist da, wo ihr die Opfer bringt, wo ihr euch nähert. Wie gesagt, der Begriff Opfer, der Begriff an sich ist Korban. Und davon das Verb, oder es kommt eben von dem Verb Kareb. Und Kareb heißt sich nähern, jemandem näher kommen. Und die Opfer sind dafür gedacht, dass man sich Gott nähert, dass man ihm näher kommt. Auf der einen Seite, ich habe Mist gebaut und möchte es gerne in Ordnung bringen. Und auf der anderen Seite, ich habe ein Verlangen danach, bei ihm zu sein. Und dann gibt es diesen Lebensrhythmus. Und er fängt damit an, eigentlich, dass wir die Zeit haben, den Tag haben, Morgens- und Abendsopfer. Und dieses Morgens- und Abendsopfer soll den Tag bestimmen. Soll Leuchtturm für den Tag sein. Ausrichtung für den am Morgen Opfer und am Abend ein Opfer. Gott im Bewusstsein haben. Und dann daneben ist eben Sabbat, der siebte Tag. Die Woche wird von Gott geschenkt in einer Ordnung. 6 Tage arbeiten, einen Tag ruhen. Und neben diesem Sabbat werden dann eben auch die Neumondfeste gefeiert. Jeder Monat, der beginnt, den feiert man mit einem Neumondfest. Warum Neumond? Weil es so schön finster ist, oder? Sie haben das festgelegt, sie haben es eben bei Neumond festgelegt und nicht bei Vollmond, damit ganz klar ist, wir beten den Mond nicht an. Beim Neumond sieht man eben nicht. Ne? Und auch die Nacht wird immer heller. Ne? Das auch. Aber beim Neumond sieht man den Mond nicht, damit ja nicht der Verdacht aufkommt, hier wird der Mond angebetet, sondern einfach, wir haben einen neuen Monatszyklus und den feiern wir. Ist Teil des Jahreszyklus. Und dann beginnt der Jahresfestzyklus damit, mit dem Pessachfest, das ist der 14. des ersten Monats. An dem Abend wird das Pessachfest gefeiert. Danach haben wir dann die ungesäuerten Brote am 15. Und das geht dann eine ganze Woche lang. Ja? Und das nächste Fest, was wir haben, das ist das sogenannte Schawortfest. Das sind 50 Tage dazwischen. Das Fest, wo der in den Bund genommen worden ist. Und dann gibt es erstmal eine Zeit lang, wo nicht gefeiert wurde, bis zum 1. des 7. Monats. Rosh Hashanah, der Kopf des Jahres. Und warum ist der Kopf des Jahres jetzt mitten im Jahr? Hier wird es auch als Posaunenfest, das Fest des Posaunenblasens eben gesagt, später bekommt es den Namen Kopf des Jahres, weil das Finanzjahr dort begonnen hat. Weil die Ernte kurz bevorsteht und dann beginnt man das Finanzjahr. Am Anfang der Ernte greift man gleich die Steuern ab. Ist klar, oder? Yom Kippur, der große Versöhnungstag, das ist der 10. des 7. Monats. Und dann haben wir das Sukkotfest, das Laubhüttenfest, das ist der 15. des 7. Monats. Und das sind die Feste im Alten Testament von Gott gegeben, wo Gott selbst sagt, ich lade euch ein zum Feiern. Gerade diese Wochenfeste war dann die Verbindlichkeit auch zu kommen. Nach Jerusalem, dann, als der Tempel steht. Ja. Und das ist dieser Jahresfestkreis, von Gott geschenkt, wo er sagt, auch euer Leben, die Lebenszeit, unterliegt einem Rhythmus, der gut ist. Ihr feiert es jedes Jahr und jedes Jahr kommt ihr ein bisschen tiefer hinein. Jedes Jahr begreift ihr ein Stück mehr, macht es ein Stück mehr euch zu eigen, was es bedeutet, dass ihr mit mir unterwegs seid. Und dass ihr in all der Arbeit, die ihr habt, in all der Mühe, die ihr habt, in all der Herausforderung, die ihr habt, auch nicht vergesst, mal zu feiern. Deswegen machen wir Feste draus. Gott lädt selbst ein zum Feiern. Daraus ist dann übrigens unser Kirchenjahr geworden. Pessach ist unser Osterfest geworden. Schawot ist unser Pfingstfest geworden. Und Sukkotfest ist das Erntedankfest, genau. Und da hat sich unser Jahresfestkreis nach auch entwickelt, weil es jedes Jahr zu feiern, was Gott für einen getan hat, sich daran zu erinnern. auch in diesem Jahr wieder neu dazuzustellen, wieder neu tiefer zu begreifen, was Gott alles gemacht hat. Die Feste stehen ja auch für etwas. Da gehe ich jetzt mal ganz schnell drüber, weil mir fehlt die Zeit. Genau. Sabbat ist das Heilige im Alltag. Ja. Wir sind heilig im Alltag auch. Und da soll uns Sabbat dran erinnern. Pessach ist das Fest der Erlösung. Gott hat uns erlöst. Ungesäuerte Brote, das ist, woraus bekommen wir denn die Kraft, dieses erlöste Leben zu leben? Aus dem Brot. Und deswegen sagt Jesus auch, ich bin das Brot des Lebens. Schawot heißt dann in den Bund genommen. Pfingsten ist es in den Bund genommen. Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Warum das Fest des Heiligen Geistes? Weil der Heilige Geist in uns Wohnung genommen hat. Gott hat diesen Bund so eng mit uns geschlossen, dass er sogar in uns wohnt. Dass wir eins sind. Er und ich, wir sind eins. Er und wir sind eins. Rosh Hashanah, dieses Bleibt wach, das Fest des Posaunenblasens. Nach dem langen Sommer der vielen Arbeit, Arbeit ist nicht alles, hallo. Ja, Urlaub auf Schloss Klaus ist auch gut. Yom Kippur ist der große Versöhnungstag. Der große Versöhnungstag, da wird dann auch alle Schuld des Volkes, die bis dahin nicht gesühnt worden ist, gesühnt. Kommt mit darunter, unter dieses Opfer. Und Sukkot ist auf der Wanderung. Wieso denn auf der Wanderung? Sie sind doch angekommen. Es geht wieder, sie müssen ins Exil, es geht wieder von vorne. Nein. Genau. Sukkot, das ist Laubhüttenfest, das ist in einer Suka, eine Hütte, feiert man drinnen. Das ist mit Laub bedeckt und dieses Laub ist am Anfang noch sehr grün und dann welkt das Laub und dann wird der Himmel immer sichtbarer. Wenn man in der Hütte wohnt, sieht man nachts immer mehr Sterne. Und das ist die Erinnerung daran, mein Lebensweg führt zu einem Ziel hin. Ich bin mein Leben lang auf der Wanderung, egal ob ich im Schloss wohne, in der Holzhütte wohne oder im Steinhaus wohne, egal wo ich zu Hause bin, eigentlich ist es nicht mein Zuhause. Denn mein Zuhause ist im Himmel. Mein Lebensweg ist hier auf der Erde irgendwann mal zu Ende, aber das ist nicht mein Ziel. Und da ist so Gott die Erinnerung dran. Ja, ich darf die Früchte dieser Welt genießen, ist ein Erntedankfest. Aber mein eigentliches Ziel ist nicht hier. Das war im zweiten des Monats, also im zweiten Monat, am 14. des zweiten Monats konnte man das Passa nachholen. Ja, das war die Erlaubnis von Gott. Im 30. Kapitel finden wir dann etwas, wo es heißt, die Verbindlichkeit von Gelübden. Was sind Gelübde? Was für Versprechen? Es sind Versprechen, aber was für Versprechen? Bindende Versprechen. Wer verspricht hier wem etwas? Ja, der Mensch Gott. Das ist ein Gelübde. Was ist eine Verheißung? Genau, das Versprechen Gottes an einen Menschen. Das ist eine Verheißung. Wer sorgt dafür, dass bei der Verheißung die Verheißung auch in Erfüllung geht? Gott. Warum? Weil er es versprochen hat, genau. Und wenn jemand begriffen hat, Gott hat uns so gute Verheißungen gegeben und der, wow, Gott ist so cool und genial und er möchte gerne als Antwort auf so etwas ein Gelübde geben, dann wird hier jetzt gesagt, pass bitte auf, was du Gott versprichst. Wenn du Gott etwas versprichst, dann nimmt er dich ernst. Und dann musst du auch dafür sorgen, dass du es einhältst. Ja? Und dieses Einhalten nimmt Gott ernst. Was konnte man denn alles geloben? Meistens hat der Mensch ein Gelöbnis abgegeben, wo es um ihn selbst ging. Dass man etwas tut oder etwas unterlässt. Und da wird gesagt, das ist in Ordnung für denjenigen, der in Verantwortung vor Gott steht und in Verantwortung vor Gott es übergibt, ist es in Ordnung, es zu tun. Wenn du allerdings unter einer Autorität stehst, das heißt als Kind, insbesondere als Tochter, unter einem Vater bist, dann muss der Vater dazu stimmen, weil er ja den Überblick hat, wann geht's weiter, wo geht's hin und wem will ich dich verheiraten. Konnte das zustimmen. Wenn der Vater daneben stand und gesagt hat, du, ich habe meine Tochter gehört und ich habe keine Einwände, dann galt das Gelübde und dann musste die Tochter oder auch die Ehefrau, weil die unter der Gewalt des Mannes war, musste sich dran halten. Hat die Frau etwas gesagt oder die Tochter etwas gesagt und der Mann hat es nicht oder der Vater hat es nicht mitbekommen, dann konnte er es nachträglich aufheben, wenn er davon mitbekommen hat. Weil die geistliche Verantwortung ist hier dem Vater der Familie übertragen. Und beim Gelübde geht es immer um ein Versprechen vor Gott, das heißt, es ist eine geistliche Angelegenheit. Geloben konnte man Gott Zeit, einen Menschen, aber auch etwas von dem, was Gott einen geschenkt hat. Sprich von der Erde, von der Erstgeburt der Tiere, die Dinge konnte man Gott geloben. Wenn es mir gelingt, dann gebe ich dir meinen Zehnten. Das war eines der ersten Gelöbnisse, die wir in der Bibel haben. Als der Jakob auszieht, sagt der Gott, wenn du mich wieder zurückbringst, dann gebe ich dir meinen Zehnten. Ja. Die Mama vom Samuel hat gesagt, Gott, ich bin so unglücklich drüber, dass ich keine Kinder habe. Ich werde so von dieser zweiten Frau in die Mangel genommen, weil ich keine Kinder habe. Und wenn ich einen Sohn bekomme, dann wird er Dienst an deinem Tempel tun, an der Stiftshütte tun. Sie bekommt den Samuel und nachdem er dann entwöhnt ist, erfüllt sie das Gelöbnis. Gott etwas versprechen. Und da finden wir auch eine Warnung vor dem unbedachten Gelübde. Das haben wir mehrmals, Sprüche 20,25 zum Beispiel. Da ist die Warnung vor dem unbedachten Gelübde. Pass auf, was du Gott versprichst, denn Gott nimmt dich ernst. Du bist ein Gegenüber von Gott. Er nimmt dich so ernst, dass er auch dein Versprechen ernst nimmt. Pass auf, was du ihm gelobst. Aber wenn du so von ihm begeistert bist, so hingerissen bist von ihm, dass du sein Wirken, seine Verheißung in deinem Leben so erlebt hast, dass du so begeistert bist, ja, dann mach's gerne. Als eine Antwort auf das, was du Geniales erlebt hast. Eine Warnung. Sehe in diesem Gelübde niemals einen Deal. Versuch keine Deals mit Gott zu machen. Du kannst Gott um viel bitten und bei ihm betteln, aber versuche nie einen Deal mit ihm zu machen, egal auf welchem Weg. Keine gute Idee. Er ist bereit, als liebender Vater viel zu geben, gerne zu geben, aber mach bitte keinen Deal draus. Die strengste Form des Geloben, und das kommen wir nachher auch noch ein bisschen zu, beziehungsweise haben wir auch eh von gehört, das ist der Bann, dass man etwas gebannt hat. Der Bann ist nochmal eine ganz außergewöhnliche Sache und da ist man sich nicht ganz sicher drüber, wer alles bannen durfte überhaupt. Den Bann aussprechen bedeutet, es verfällt ganz Gott. Es verfällt ganz Gott. Das war im Fall, wenn ein Bann über ein Tier ausgesprochen worden ist, dann, wenn es kein reines Tier war, musste man das Tier umbringen. Es durfte zu keiner anderen Verfügung benutzt werden, sollte noch nicht mal verkauft werden und der Erlös an den Tempel gehen. Wenn Menschen gebannt wurden, das bedeutete im Zivilfall, dass dieser Mensch ausschließlich Gott zur Verfügung stand. Es bedeutet nicht, dass man diesen Menschen geopfert hat. Menschenopfer waren verboten. Ja? Ihr habt im Richter, habt ihr diese Geschichte von diesem Richter, der loszieht und kämpft und dann sagt Gott, wenn wir gewinnen, dann werde ich das Erste, was mir von zu Hause entgegenkommt, dir opfern. Das war ein Gelübde von ihm. Und dann kommt als Erstes seine Tochter. Ja, logisch. Ich habe mir auch gedacht, hat er erwartet, dass ein Hofhund als erstes ihm entgegenspringt? Die Tochter freut sich, der Vater ist endlich da, der Vater war im Kampf und er ist endlich zu Hause, kommt ihm entgegen. Und er kriegt die Krise. Opfert er seine Tochter? Schlachtet er seine Tochter dahin? Nein, ist ihm verwehrt. Kann er nicht machen. Menschenopfer sind verboten. Gott will keine Menschenopfer. Was macht er? Seine Tochter wird in den Gottesdienst genommen. Wie auch immer das ausgeschaut hat. Wie auch immer das ausgesehen hat. Aber sie hat keine Verfügbarkeit mehr über sich selbst, beziehungsweise auch ihr Vater hat keine Verfügbarkeit mehr über sie. Und sie wird herausgenommen und darf nur noch für einen Gottesdienst da sein, einen Dienst an der Stiftshütte, am Reich Gottes. Und deswegen betrauert sie nachher auch mit ihren Freundinnen ihre Jungfräulichkeit. Sie betrauert das, dass sie nicht mehr heiraten darf. Und ihr Vater ist so todunglücklich drüber, weil es ja sein einziges Kind ist und damit eben seine Zukunft aufhört, weil er keine Nachkommen mehr haben wird. Deswegen auch die Warnung vor dem unbedachten Gelöbnis. Bannen, geloben, auch wenn man einen Mensch gelobt und einen Mensch bannt, es geht nicht um ein Menschenopfer. Was wir immer wieder hören und später bei Josua noch hören werden, ist, dass Städte unter dem Bann fallen. Und das ist jetzt ein von Gott verordnetes Gericht. Bann bedeutet, die Israeliten müssen bei der Eroberung die Stadt, wenn sie sie erobern, alles, was da drin ist, vernichten. Männer, Frauen, Kinder, Viecher, Gold, Silber, alles. Weil Gott hier ein ganz nachhaltiges Gericht vollstreckt, was er unter Abraham schon über 400 Jahre früher angekündigt hat. Die Völker haben Zeit, 400 Jahre lang Gott zu begreifen und zu ergreifen. Und er sagt, wenn sie das nicht tun, dann wird das Gericht über sie kommen. Und dieses Gericht wird sehr nachhaltig sein. Und dieses Gericht wird eben dieses Gericht sein des Banns. Und deswegen werden sie dann ausgelöscht werden, weil Gott sagt, wenn ihr in das Land hineinzieht, dann müsst ihr das Land reinigen, damit ihr ja nicht auf die Idee kommt, dieselben Götter anzubeten wie sie. Und diese Nachreinigung wird nachhaltig sein. Es wird manchmal die Ausnahme gewährt, dass Töchter, die noch nicht verheiratet waren, Jungfrauen sind, dass man die als Kriegsbeute mitnehmen darf. Und das heißt, sie kommen dann mit in das Volk hinein und dürfen verheiratet werden. Das ist die einzige Ausnahme. Alles andere an Geschichte, an Kultur, an Erziehung zum Götzendienst hin soll ausgerottet werden. Denn die Familien, auch die Kinder, sind darin erzogen worden, diesen Göttern zu huldigen. Und das will Gott verwehren. Er möchte seinem Volk ein Land schenken, was rein ist vom Götzendienst. Wo überhaupt nichts mehr ist, was sie zu verführen fähig ist. Das ist Gottes Absicht. Und wir sehen dann nachher, dass da, wo sie es übrig lassen, diese Völker übrig lassen, sind es die Völker, die ihnen dann wieder den Götzendienst nahebringen. Und Götzendienst ist auch immer dieses Bild zum Ehebruch, weil der Bund mit Gott gebrochen wird. Und um das zu verhindern, weil Gott sein Volk lieb hat, gleichzeitig aber auch das Gericht über Götzendienst ihnen ganz bewusst vor Augen führen will, haben sie diesen Gerichtsakt. Und das ist nur bei der Landnahme so, das wird nachher nicht mehr gemacht. Das ist eine Ausnahmesituation, extra von Gott angeordnet, das verfällt dem Bann. Und das hat jetzt diesmal nur Gott angeordnet, diesem Bann, weil ihr sollt gar nichts damit zu schaffen haben, damit ihr ja nicht auf die Idee kommt, irgendwann mal Götzendienst zu betreiben, wie sie das haben. Kapitel 31, Sieg über die Midianiter, Verteilung der Beute, das haben wir gestern Abend, hat Monika das kurz angesprochen. Warum werden die Midianiter so hart bestraft? Weil das ja eben die waren, die das Volk dann auch zum Götzendienst eingeladen haben und deswegen auch diese harte Strafe hier. Da war dann eben auch dieser Bann, den sie vollstrecken sollten und ist dann nicht gemacht haben, wo sie haben Frauen leben lassen, die sie nicht hätten leben lassen sollen. Es wird dann auch die Kriegsbeute dann untereinander aufgeteilt. Das heißt, jeder darf was davon haben, nur weil die einen jetzt in den Krieg gezogen sind und die anderen dann auf das aufgepasst haben, sollen sie eben nicht leer ausgehen. Es wird verteilt. Dann Vers 32, Verteilung des Ostjordanlands an die Stämme Ruben, Gad und Manasse. Kapitel 32, da kommt noch etwas, dass Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse sagen, wir haben so viele Viecher. Und dieses Land hier östlich vom Jordan, das ist eigentlich recht gut. Und wir würden gern dieses Land haben, weil es gut zu unseren Viechern passt. Mose aber sprach zu ihnen, eure Brüder sollen in den Kampf ziehen und ihr wollt hierbleiben? Warum macht ihr das Herz der Israeliten abwendig, dass sie nicht hinüberziehen in das Land, das ihnen der Herr geben wird? So machten das eure Väter, als ich sie aussandte zu Kadesh Barnea, um das Land zu erkunden. Was Mose hier macht, der kriegt erstmal einen Schreck. Als die 2,5 Stämme zu ihm kommen und sagen, wir wollen hierbleiben, kriegt er einen tiefen Schreck. Weil er sagt, oh nein, nicht schon wieder. Jetzt sind wir so weit gezogen, jetzt stehen wir wieder kurz vor dem Land. Und jetzt wollen die draußen bleiben? Sie haben Angst einzuziehen? Und das erinnert ihn so sehr an Kadesh Barnea, was damals passiert ist, die Sache, wo dann die Kundschafter diese Lügen aufgebracht haben, das Volk dann so viel Angst hatte, dass sie nicht reingezogen sind. Und deswegen waren 38 Jahre Wüste plus. Und er hat gedacht, meine Güte, was wird denn jetzt passieren? Nochmal 38 Jahre dazu? Und er hat Angst, dass die zu wenig weit gehen. Und das ist eine ganz reale Gefahr. Eine ganz reale Gefahr, dass wir zu wenig weit gehen. Dass wir den letzten Schritt nicht mehr machen, weil uns der vorletzte Schritt schon reicht. Wisst ihr, was der Feind des Besten ist? Der Feind des Besten ist das Gute. Weil ich mich mit dem Guten zufrieden gebe, weil das Gute mir gut genug ist, will ich nicht mehr das Beste. Aber Gott möchte das Beste für sein Volk und das ist das Land, was er ihnen da versprochen hat. Und das gute Land vorher ist gut, aber es ist eben nicht das, was Gott versprochen hat. Und jetzt hier die ganz massive Angst des Mose auch. Jetzt haben wir die Katastrophe komplett. Wir stehen schon wieder kurz davor, uns geht schon wieder in die Hose und dann sagen die beiden Stämme, aber Moment mal. Wir sind bereit, mitzuziehen, mitzukämpfen, dass wir gemeinsam das Land erobern. Aber das Land ist doch gut hier, warum sollten wir es nicht nehmen? Außerdem haben wir es eh schon erobert, wir wohnen eh schon drin, wir haben es schon in Besitz genommen. Wir würden das gerne haben, aber sind auch bereit, mit unseren Geschwistern in das gelobte Land hineinzuziehen, es mit ihnen zusammen zu erobern. Und als sie das gesagt haben, wir sind ja bereit, das Beste einzunehmen und sehen das hier auch schon als ein Teil von dem. Und wir wollen unsere Brüder und Schwestern unterstützen, dass sie ihren Stammesanteil bekommen. Da sagt Gott, okay, so ist es gut. Und Mose sagt, lasst es uns so tun. Und die, Gad und Ruben und der halbe Stamm, Manasse bekommen diesen Teil im östlichen Jordanland. Und ab dem Zeitpunkt hört ihr dann immer was von einem halben Stamm Manasse. Mal ist es die Hälfte im Osten, mal ist es die Hälfte im Westen. Was hier ganz wichtig ist, dass sie als eins handeln, gemeinsam handeln, dass keine Spaltung hineinkommt. Und auch wenn sie die Wohnung jetzt auf der anderen Seite der Grenze haben, aber es ist ein innerliches Zusammenstehen zu den Verheißungen, die Gott gegeben hat. Und deswegen ziehen sie auch gemeinsam ein, deswegen ziehen sie gemeinsam in das Land Eroberns und deswegen ist es auch vor Gott in Ordnung, dass sie das jetzt so sich gewünscht haben und so bekommen sie es dann auch und so ist es auch gut. Weil die innerliche Einheit, das Miteinander, die Gemeinschaft bleibt gewahrt. Es ist kein vorzeitiges Abspringen, es ist kein sich aus der Verantwortung herausstehlen, es ist keins, oh, ich habe meins schon bekommen, mach du doch, was du willst. sondern das Miteinander bleibt da und deswegen ist es auch in Ordnung. Aber es war eine Gefahr da, dass es missverstanden wird, auch missverständlich innerhalb dieser 2,5 Stämme ist. Und nachdem das geklärt ist, auch klar ist, wir machen es gemeinsam, ist das in Ordnung. Kapitel 33 verzeichnete Lagerplätze beim Wüstenzug. Es ist die neue Generation und denen wird nochmal vor Augen gehalten, auch archiviert, dass klar ist, das war unser Weg bis hierher. Das war unser Weg bis hierher. Das war der Weg, der uns hierher geführt hat. Und Gott hat es geschafft, uns diesen Weg mit all den Umwegen, mit all den Herausforderungen, mit all den Gefahren auch vom Weg abzukommen und abzufallen, ja, abfallen heißt ja vom Weg abkommen, hat es geschafft, mit uns hierher in das gelobte Land. Es ist Gottes Größe, die in diesem Kapitel herauskommt, dass er durch die ganze Geschichte des Auszugs bei ihnen geblieben ist, ihnen vorangegangen ist und es geschafft hat, trotz aller Umwege und Gefahren des Abkommens sie zum Ziel geführt hat. Dann kommt der Befehl zur Vertreibung der Kanaaniter, eben direkt aus dem Land heraus. Eben auch mit diesem, wenn ihr aber die Bewohner, das ist jetzt Vers 55 im 33. Kapitel, wenn ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch hier vertreibt, so werden euch die, die ihr übrig lasst, zu Dornen in euren Augen werden und zu Stacheln in euren Seiten und werden euch bedrängen in dem Lande, in dem ihr wohnt. Das ist eine geistliche Wahrheit, was du in deinem Leben übrig lässt, an dem, was unter Gottes Gericht steht, das wird zum Stolperstein werden. Auch wenn du es nicht verstehen kannst, auch wenn du es nicht nachvollziehen kannst, was Gott unter das Gericht stellt, das, was du übrig lässt in deinem Leben, wird dir zum Stolperstein werden. Eine geistliche Wahrheit, die heute noch genauso gilt. Und dann werden uns die Grenzen des Landes vorgestellt. Das Land ist groß genug, dass alle Platz haben. Es ist klein genug, dass es verwaltet werden kann. Es ist genau passend für dieses Volk und Gott hat seine Grenzen festgelegt und diese Grenzen können dann zum Beispiel in den Süden hinein erweitert werden. Da findet man dann noch Raum, falls das Volk wachsen sollte. Wir finden später Prophetien über ein Groß-Israel, wo ihm noch mehr versprochen wird. Allerdings muss man ehrlich sagen, ist das das messianische Reich möglicherweise, was noch aussteht? Manche orthodoxe Juden sagen, nein, das ist jetzt schon und Gott will es uns geben und die siedeln fleißig in alle Richtungen, um es einzunehmen. Gott gibt seinem Volk so viel, wie sie brauchen, aber nicht so viel, dass sie überfordert sind mit dem, was sie haben. Die Leviten bekommen dann die Freistädte, die Extrastädte, da hat die Monika ja schon was von erzählt, wo sie ein Zuhause haben, weil sie im ganzen Volk verteilt leben sollen, plus diese Freistädte gegen Mord, also wo eben Totschläger hinfliehen können. Dann gibt es die Gesetze über Mord und Totschlag noch. Und da ist Gott sehr eindeutig, wenn jemand einen Mord begangen hat, dessen Blut muss auch fließen, weil man vergreift sich nicht an die Menschen, an den Menschen, den ich gemacht habe, der mein Ebenbild ist. Ihr sollt aber keinen Freikauf zulassen, dass Reiche sich freikaufen können. Es ist diese Sühne zu leisten. Vers 33, und schändet das Land nicht, daran ihr wohnt, denn wer des Blutes schuldig ist, der schändet das Land. Und das Land kann nicht entsühnt werden vom Blut, das darin vergossen wird, außer durch das Blut dessen, der es vergossen hat. Macht das Land nicht unrein, darin ihr wohnt, darin auch ich wohne, denn ich bin der Herr, der mitten unter den Israeliten wohnt. Gott macht hier klar, auch wenn es ein Land dieser Erde ist, ich wohne doch unter euch. Und wenn ich unter euch wohne, dann passt bitte auch auf diesen Wohnbereich auf. Denn ihr seid nicht Eigentümer des Landes, sondern ihr seid nur Besitzer des Landes. Das Land gehört Gott und den zugestandenen Teil darf man besitzen und deswegen auch verwalten und gestalten. Aber das Eigentum ist Gottes Land. Und weil Gott heilig ist, möchte er gern, dass das Land auch heilig ist. Deswegen sprechen wir vom heiligen Land. Und Gott ist nachhaltig daran interessiert und auch von dem Verhalten her. Und er sagt, es gibt Dinge, die echt schlimm sind, besonders wenn man sich an mein Ebenbild vergreift. Hier sagt Gott, ich wohne unter euch in diesem Land. Und deswegen achtet dieses Land als weitaus mehr als nur als Ackerland und Wiesenland oder irgendeine Nation. Wir sind zusammen im Bund, wir sind zusammen unterwegs und ich wohne bei euch. Das, was in diesem Zelt der Begegnung sichtbar wird, was im Tempel sichtbar wird, wird hier in einer größeren Dimension angesprochen. Das ganze Land ist davon erfüllt. Und das ganze Land soll zu meiner Ehre sein, das ganze Volk soll zu meiner Ehre sein. Es ist die größere Dimension, dass es in einem Land nicht nur um die Menschen geht, sondern eben auch um Gott. Und da jeder in diesem Land, wo Gott wohnt, auch ein Teil zugesprochen wird, dass er in diesem Gottes Reich wohnt, soll auch jeder seinen Platz behalten in diesem Gottesreich und seinen Anteil behalten im Gottesreich. Und deswegen sollen die Erbtöchter nicht außerhalb vom Stamm heiraten, denn sonst würde der Stamm kleiner werden. Und das ist noch der Nachsatz, der dazu zu sagen ist in dem letzten Kapitel. Jeder hat seinen zugestandenen Teil in diesem Reich, diesem Gottesreich auf Erden, so wie Gott es sich gedacht hat, eben auch dieses Herausgehobene, dieses Vorbildhafte, weil Gott, wo er sein Volk hinführt, baute er sein Reich. Und das durften die Israeliten lernen, auch sehen, wie großartig Gott ist, dass es schafft, mit allen Irrungen und Wirrungen, mit allem Tohu Wabohu, was passiert ist, sein Volk an das Ziel zu bringen, in ein Land hinein, was er schon vorbereitet hat, was er ihnen geben wird, wo Gott sagt, ich werde meinen Bund mit euch leben in diesem Land, an diesem Ort, wo ich euch hingeführt habe. Denn ich bin der Erlöser, ich bin derjenige, der mit dem Bund ist, ich bin der Versorger, ich bin der, der zu meinem Wort steht. Ich bin der Treue und meine Treue ist nicht abhängig von dem, wie du handelst. Meine Treue ist nicht abhängig davon, wie mein Volk zu mir steht. Ich bin treu zu meinem Wort. Und hier stehen wir, dieses Wort wird in Erfüllung gehen, das waren die letzten Vorbereitungen dafür. Mose wird jetzt noch ein paar Reden halten, um der neuen Generation an Dinge mit auf den Lebensweg zu geben. Und dann beginnt Josua mit der Landnahme. Hier sind sie quasi schon angekommen. An dem Ziel, was Gott für sie hatte. Mit 38 Jahre Verzögerung, ja. So angekommen, bewahrt, behütet, beschützt von Gott selbst. Lieber Jesus Christus, wir möchten dir Danke sagen dafür, dass du uns das vor Augen führst, wie der Vater im Himmel ist, wie du bist. Danke, dass wir erkennen, wie treu und wie nachhaltig du bist. Danke für die Größe, die wir darin sehen und vor allem eins, dass deine Verheißungen zum Ziel kommen, dass du selbst nicht enttäuscht und zum Ziel bringst und dass du treu bist. Danke, Vater, dass du treu bist, wie es deinem Namen entspricht. Ich bin da, ich bin dabei. Danke dafür. Amen.